Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Jessica Sturmberg, herzlich willkommen. Bitte keine Verbote. Es geht auch mit Anreizen, Preissignalen, mit Förderprogrammen, also sogar extra Geld. Bei der Frage, wie die Klimapolitik zu einer nennenswerten Reduktion klimaschädlicher Emissionen und klimaschädlichen Verhaltens kommt, wird hart um die richtigen Instrumente gerungen. Aber müssen wir das nicht ganz anders betrachten? Das fragen wir heute. Im Erzgebirge gab es eine Weltpremiere. Ein autonomer, fahrerloser Zug wurde auf die Gleise geschickt, möglich gemacht durch die 5G-Technologie, eine Reportage von dort. Und darf Apple als einer der weltweit größten Konzerne in Europa große Umsätze machen und so gut wie keine Steuern zahlen? Das wird vor dem EU-Gericht in Luxemburg verhandelt. Aber zuerst schauen wir auf eine andere Entscheidung auf europäischer Ebene. Und da geht es um den Energiemarkt. Bisher waren die beiden Energiekonzerne E.ON und RWE jeweils mit Sitz in Essen große Konkurrenten. Ja, Erzfeinde kann man sagen. Doch das ändert sich jetzt. Die beiden hatten einen Handel vereinbart, der geht so. Die RWE-Tochter Innogy wird zerschlagen und ihre Geschäftsfelder komplett neu aufgeteilt. E.ON soll die Netze und das Endkundengeschäft von Innogy erhalten. RWE die erneuerbaren Energien von Innogy und E.ON. Die EU-Wettbewerbsbehörde musste dem zustimmen und hat das heute getan. Was das für den Markt, die Mitarbeiter und die Stromkunden bedeutet, dazu Jörg Marksteiner.
Es ist ein Milliardentauschgeschäft, das die EU-Kommission heute nach 18 Monaten Vorbereitung und Prüfung genehmigt hat.
Ich glaube, dass für einen solchen Tag, jedenfalls in der Geschichte der E.ON, das Wort historisch durchaus genutzt werden kann,
sagte denn auch E.ON-Chef Johannes Theissen.
Wie fühle ich mich? Erleichtert, stolz, aber auch ein bisschen demütig.
Mit der Übernahme der RWE-Tochter Innogy wird E.ON auf einen Schlag doppelt so groß. 15 Millionen Kunden beliefert der Energiemulti hierzulande künftig mit Strom und Gas. Europaweit sind es sogar fast 50 Millionen. Gleichzeitig wird E.ON auch zum größten deutschen Betreiber von Stromnetzen. In Zeiten niedriger Zinsen ist das eine lukrative Einnahmequelle. Dass der Konzern diese neue Marktmacht künftig ausnutzt, um Preise zulasten der Verbraucher zu erhöhen, für Konzernchef Johannes Theissen eine abwegige Vorstellung.
Da würde ich ja sagen, das kann E.ON ja mal versuchen, viel Freude. Aus dem heiterem Himmel ohne irgendeine Marktveränderung Preise erhöhen, würde zu einer Kündigungslawine führen, die können Sie sich gar nicht vorstellen.
Das sehen Verbraucherschützer ähnlich. Jeder Kunde habe bundesweit die Wahl unter 100 verschiedenen Tarifen und Anbietern. Das werde nicht die Kunden, sondern eher die Konkurrenz treffen, Stadtwerke etwa und andere Regionalversorger. Wettbewerber fürchten, E.ON könne Kampfpreise anbieten und kleinere Anbieter verdrängen. Auch die Verbraucherschützer hätten sich härtere Auflagen der EU-Kommission gewünscht. E.ON muss Geschäfte in Osteuropa verkaufen und sich außerdem von 400.000 Heizstromkunden trennen, sowie von Bauplätzen für Elektroladesäulen an Autobahnen. Das sei sehr verkraftbar, findet selbst E.ON. Am stärksten bekommen die Fusionen zunächst einmal die Mitarbeiter zu spüren. Bis zu 5.000 Stellen werden bis Ende 2021 wegfallen, wenn auch ohne Kündigungen. Bis Mitte, Ende November soll feststehen, wer bleiben kann und wer gehen muss.
Und da fallen mir drei Standorte ein. München, Dortmund und Essen werden sicherlich gewisse Betroffenheiten haben. Und wir streben natürlich an, jetzt nicht alles zulasten von einem Standort zu machen.
Mit der Freigabe des komplexen Milliardendeals zwischen RWE und E.ON, mit dem Tausch von Mitarbeitern, Kunden und Beteiligungen, besiegeln die EU-Kartellwächter zudem auch das Ende einer jahrzehntealten Rivalität. Statt sich weiter Konkurrenz zu machen, teilen sich die früheren Erzrivalen jetzt die Geschäfte auf. RWE wird künftig reiner Stromerzeuger, ohne Endkundengeschäft. E.ON dagegen reiner Verkäufer und Stromnetzbetreiber. So gehen sich die beiden größten deutschen Energiekonzerne faktisch aus dem Weg.
Jörg Marksteiner berichtete, Apple macht in Europa riesige Geschäfte, zahlt aber kaum Steuern. Ist das rechtmäßig? Darum geht es im Rechtsstreit zwischen der EU-Kommission und Apple vor dem EU-Gericht in Luxemburg. Heute und morgen wird verhandelt. Paul Vorreiter berichtet.
13 Milliarden Euro plus Zinsen, das ist die Summe, die die streitbare EU-Wettbewerbskommissarin Margarete Vestager im August 2016 von dem US-Digitalkonzern gefordert hatte. Genau genommen, die Apple an Irlands Staatskasse überweisen soll. Geld, das die EU-Kommission als unerlaubte Steuerbeihilfe einstuft. Hintergrund ist ein gegen das EU-Wettbewerbsrecht unzulässiges Steuersparmodell. Der betroffene Zeitraum 2003 bis 2014. Und so soll das Steuersparmodell funktioniert haben. Apple habe seinen kompletten Gewinn aus dem Verkauf seiner Produkte in Europa über den Firmensitz in Irland laufen lassen. Dort wurde der Gewinn aufgespalten. Nur ein kleiner Teil wurde über den Standort in Dublin abgerechnet. Der Großteil des Gewinns ging an einen fiktiven Verwaltungssitz, der nur auf dem Papier bestand und nach dem irischen Steuerrecht bis 2014 gar nicht steuerpflichtig war. 2011 hatte Apple bei einem Gewinn von 16 Milliarden Euro weniger als 50 Millionen Euro über die irische Tochtergesellschaft versteuert. Der Großteil ging an den Verwaltungssitz, wo er nicht versteuert werden musste. So wurden 2011 nur 0,05% entrichtet. Der effektive Steuersatz ging sogar noch weiter zurück. 2014 waren es
0,005%.
Betont ungläubig präsentierte Vestager diese Zahl, um zu unterstreichen, wie unfair diese Praxis sei. Aus Sicht von Irland lief allerdings alles mit rechten Dingen zu. Das EU-Mitglied will die Rückzahlung eigentlich gar nicht. Vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg geht es damit nicht nur um die Frage, ob die von der EU-Kommission geforderte Rückzahlung gerechtfertigt ist. Es geht auch um die Grundsatzfrage, wo Unternehmen besteuert werden. Apple argumentiert, in seinem Heimatland würden die Produkte entwickelt, damit die Werte geschaffen und deshalb müsse Apple einen Großteil seiner Gewinne in den USA versteuern. Heute und morgen sind beide zur mündlichen Verhandlung vor dem Europäischen Gerichtshof und präsentieren dort ihre Argumente. Eine Entscheidung wird erst in mehreren Monaten erwartet.
Berichtet Paul Vorreiter. Diese Woche ist die Klimawoche. Das Kabinett will sein Konzept zu einer effektiven Klimapolitik am Freitag vorstellen und es werden laufend dazu die unterschiedlichen Vorstellungen diskutiert. Die einen wollen mit stärkerer Regulierung arbeiten, die anderen argumentieren, es solle doch marktwirtschaftliche Lösungen geben, keine Verbote, sondern Anreize. Wir wollen an der Stelle die Begrifflichkeiten und Instrumente, die die Politik hat, ein bisschen sortieren. Dazu habe ich vor der Sendung mit der Politikökonomin und Generalsekretärin des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung für globale Umweltveränderungen, Maja Göpel, gesprochen und gefragt, Verbote, CO2-Preise, Anreize durch Fördergelder, welches Instrument sollte an welcher Stelle nach Ihrer Einschätzung zum Einsatz kommen?
Ganz wichtig aus unserer Perspektive, deshalb auch politische Ökonomie, ist immer ganz klar zu machen, dass Märkte nicht vom Himmel fallen, sondern Märkte werden durch Institutionen geschaffen. Und diese Institutionen sind eben meistens staatlich, aber zum Teil auch privat. Und deshalb ist dieses eine marktbasierte Lösung versus eine Regulierung meistens künstlich gegeneinander ausgespielt, weil ich bestimmte Märkte auch erst durch Regulierungen schaffen kann. Und das ist ja zum Beispiel jetzt mit dem CO2-Preis genau so. Das ist ein marktbasiertes Instrument, weil man sagt, man arbeitet durch die Preise. Und damit diese Preise aber überhaupt die CO2-Wahrheit sagen können, brauche ich eine politisch definierte Höhe dieser Preise, die sich auf die Naturwissenschaft beruft, die sagt, wir haben so ein großes CO2-Budget. Und damit Märkte das Übernutzen dieses Budgets anzeigen können, müssen sie ein bestimmtes Preissignal bekommen. Und deshalb macht es keinen Sinn, es gegeneinander auszuspielen, sondern wir sollten genau, wie Sie gesagt haben, die Frage stellen, was wollen wir erreichen und was aus unserem Baukasten- und Instrumente-Repertoire hilft uns dabei am besten.
Wenn wir jetzt eine Bepreisung zum Beispiel zugrunde legen, dann führt das dazu, dass natürlich das entsprechende Verhalten in die Richtung der gewünschten Effekte führt. Aber das heißt ja nicht zwangsläufig, dass dann auch zum Beispiel ein bestimmter Ausstoß verringert wird oder das Verhalten dann auch tatsächlich sich einem Grenzwert zum Beispiel annähert, den man erreichen möchte, sondern man lenkt es nur in die Richtung. Also an welcher Stelle braucht es da auch eine Grenzziehung?
Wenn wir es anschauen, die wenigsten kommen ja aus der politischen Ecke und sagen, ab morgen verbieten wir alles. Sondern wenn wir einen neuen Sachverhalt entdecken, wo etwas nicht so funktioniert, wie es gemeinwohlorientiert sinnvoll wäre, fangen wir an zu überlegen, wie kann man vielleicht erstmal durch Aufklärung, das ist ja das meiste, ne? Dass wir erstmal mit Informationsbereitstellung arbeiten. Dann gibt es Label, dann gibt es Richtwerte, ne? Oder Grenzwerte für bestimmte Flotten, zum Beispiel beim Autoverkehr. Und wenn wir merken, peu à peu, es reicht aber nicht, dann fange ich eben irgendwann an zu sagen, und jetzt brauchst du eine klare Grenze. Also auch da wieder, wir suchen eigentlich in dem Moment erst Verbote oder klare Grenzen, wenn wir wissen, wenn wir darüber hinausziehen, sind die Kosten so unverhältnismäßig viel höher oder die Schäden so viel größer, dass wir uns das nicht leisten können und wollen.
Hier blicken wir doch an der Stelle genau auf die Kosten des Nichtstuns. Wir wissen abstrakt, die sind höher. Warum ist das aber bisher nur ein abstraktes Wissen?
Das ist das große Drama der Umweltveränderung, also gerade globale Umweltveränderung. Lokal war das ja einfacher, ne? Wir haben gesehen, die Flüsse sind verschmutzt. Also wenn man sich so im Ruhrgebiet der 80er Jahre und sowas umgeschaut hat, da war das direkt greifbar. Jetzt können wir das höchstens bei den Wäldern aktuell sehen. Das heißt, diese direkte Wahrnehmung in unserem Alltag von diesen globalen Umweltveränderungen, die fehlte uns häufig. Und deshalb war das Verlustgefühl nicht gegeben, weil wir keine direkte Rückkopplung hatten zwischen unserem Verhalten und den Konsequenzen.
Das Ganze hat ja auch damit zu tun, dass die externen Effekte, die durch das klimaschädliche Handeln entstehen, nicht internalisiert werden, also nicht im Preis abgebildet werden. Liegt das daran, dass man das eben so schlecht bepreisen kann?
Es ist beides, es ist nicht ganz einfach. Also das CO2 ist da am weitesten beforscht und entwickelt. Es gibt auch noch andere Ideen, wie zum Beispiel den Wasserfußabdruck, ne, dass wir sagen, wie viel Wasser nehmen wir eigentlich in Anspruch dafür, dass bestimmte Produkte kreiert werden können. So 16.000 Liter beim Kilo Rindfleisch in etwa. Und andere Fragen sind wie Materialien. Ne? Also in so einem iPhone, das sieht so klein und leicht aus, aber das sind eigentlich 8 Kilo. Wenn man sich den gesamten Materiallebenszyklus anschaut, der da reingeflossen ist, den wir eigentlich damit reinbilanzieren müssten. Und deshalb ist es eine Mischung zwischen Wollen und Können. Also das Können entwickelt sich immer weiter, aber das Wollen würde natürlich bedeuten, dass viele, viele Geschäftsmodelle, die wir heute noch positiv rechnen, gar nicht mehr positiv aussehen, weil die Umweltkosten so hoch sind, dass gar nicht mehr viel dann eben auf der Gewinnseite übrig bleibt. Und deswegen ist es immer auch eine politökonomische Frage, was machen wir, wenn diese Informationen eingepreist werden? Was macht das mit Geschäftsmodellen? Was macht das mit Investitionsströmen? Und wie können wir deshalb so einen Übergang einigermaßen moderat kalibrieren? Also wenn jetzt ganz schnell alle Investitionen aus zu CO2-intensiven Anlagen, wie zum Beispiel die ölproduzierenden Unternehmen, rausgehen, dann gibt das ja einen ziemlichen Schock. Und genau deshalb ist es die Aufgabe der Politik und der Ökonomie und der Naturwissenschaft, da gemeinsam zu kalibrieren, wie kann man diesen Übergang gut hinkriegen. Das heißt, welche Preiskorridore braucht es, um diese Anreize so zu gestalten, dass wir langsam diese Transformation machen, aber nicht zu langsam. Und genau deshalb sagen wir heute ja, wir brauchen vielleicht jetzt einfach mal vernünftige Verbote, weil wir viel zu lange uns mit Informationen und Anreizen und sowas aufgehalten haben. Und jetzt merken, es braucht jetzt eine ganz klare Beschleunigung dieser Trendwende, sonst laufen uns die Kosten oder sogar überhaupt die Möglichkeit, die Kosten einzuschätzen, einfach davon. Weil die Entwicklungen so chaotisch werden, dass wir das überhaupt gar nicht mehr fassen können, ökonomisch, was dann hinten rauskommt.
Und an welcher Stelle bräuchte es diese Verbote, wenn es auch ganz konkret auf den Verbraucher rückgekoppelt wird oder klar gemacht wird, wo er mehr zahlen muss?
Ich glaube, es geht ja nicht nur um mehr Zahlen auf der Verbraucherebene, sondern es geht ja wirklich darum, auch zu überlegen, welche Form von Praxis wollen wir in unserer Gesellschaft leisten. Ich finde das im Moment so interessant, wie wir bei dem Fleisch darüber diskutieren, ob man durch eine CO2-Steuer eventuell den Fleischkonsum reduziert. Das wäre für mich zum Beispiel so eine Frage, wo ich sagen würde, warum verbieten wir nicht Tiere, also Lebewesen, die mit uns auf diesem Planeten existieren, systematisch zu quälen und auszubeuten, nur damit wir alle günstig Fleisch essen und auch exportieren können. Das ist für mich genau so eine Sache, wo ich sagen würde, die Nutztierintensität, die wir in Deutschland nehmen und auch in vielen anderen Ländern durch diesen hohen Fleischkonsum, hat so viele Schäden, nicht nur fürs Klima, sondern eben auch für die Böden und fürs Grundwasser, aber sogar für die menschliche Gesundheit ist es nicht positiv. Und warum gehen wir mit Lebewesen so um? Warum verbieten wir das nicht, dass es in Ordnung ist, so mit Tieren umzugehen? Also das ist für mich, ich drücke das jetzt einfach mal so simpel aus, weil es manchmal hinter diesen komischen, verschwurbelten Bepreisungsdebatten ja uns auch verloren geht, worüber wir eigentlich sprechen, was wir wollen, dass eine gute Praxis in unseren Gesellschaften ausmacht. Und das wären für mich genau solche Klassiker.
Welche Instrumente eignen sich für welche Klimapolitik? Einschätzungen waren das von der Politikökonomin Maja Göpel. Integrationskurse für Zuwanderer haben das Ziel, die Menschen hierzulande einzubinden, sowohl im alltäglichen Leben als auch im Arbeitsmarkt. Wie gut klappt das? Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF, hat das mal ausgewertet. Über das Ergebnis informiert Gudula Geuter.
Vom EU-Arbeitsmigranten zum Flüchtling. Die Mehrheit der Teilnehmer in den Integrationskursen hat sich massiv verändert. In einer Zwischenbilanz kommt eine Langzeitstudie des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge jetzt zu dem Ergebnis. Obwohl teilweise schon umgesteuert wurde, muss mehr passieren. Das gilt vor allem für den Umgang mit Frauen und für die Alphabetisierungskurse. Nach der Studie zeigen die Kurse Wirkung, betont BAMF-Forscherin Anna Tissot.
61% der Kursteilnehmer schätzen ihre Deutschkenntnisse als gut oder sehr gut ein und 17% derer, die nicht teilgenommen haben.
Gerade bei Flüchtlingen häufen sich allerdings Probleme, die laut der Studie messbar den Lernerfolg hindern, nämlich, so Tissot,
geringer Bildungsstand mit niedrigen Sprachlernerfahrungen, die dann in Kombination auftreten mit fluchtspezifischen Faktoren. Das kann eine Trennung von Familienangehörigen sein, aber auch Erfahrung von Traumata.
Das gilt erst recht für Kurse für Sprachschüler, die nicht oder wenig lesen und schreiben können. Hier müssten Lehrkräfte fitter gemacht werden.
Zum Beispiel gehören dazu Weiterbildungsmaßnahmen mit Fokus auf traumatisierte Geflüchtete oder auch Weiterbildungsmaßnahmen mit Fokus auf Binnendifferenzierung und der Herausforderung der Heterogenität im Kurs.
Man arbeite dran, heißt es im Bundesamt. Referatsleiter Benjamin Beckmann.
Wir haben einen Anreiz eingeführt, für Träger von Integrationskursen Alphabetisierungskurse verstärkt anzubieten. Wir haben einen Anreiz gesetzt, dass sie dort besonders hochqualifizierte Lehrkräfte einsetzen.
Inzwischen richtet sich jeder dritte neue Kurs an Analphabeten mit kleineren Klassen. Noch fehle es allerdings an ausreichend Weiterbildung, bemängeln die Studienautoren, etwa zum Umgang mit Traumatisierungen, unter denen ältere Frauen besonders häufig litten. Während die Lernerfolge in allgemeinen Kursen in den vergangenen Jahren in etwa gleich geblieben sind, sind sie in den Alphabetisierungskursen spürbar schlechter geworden. Im BAMF führt man das aber nicht auf die Kurse zurück, sondern auf eine andere Zusammensetzung der Kursteilnehmer. Die größten Schwierigkeiten haben Frauen mit kleinen Kindern, so der BAMF-Mitarbeiter.
Wir bieten schon seit 2 Jahren integrationskursbegleitende Kinderbetreuung an, sehen aber an diesen Zahlen, dass hier immer noch Verbesserungsbedarf auch besteht.
Hier sind eigentlich die Kommunen am Zug. Das BAMF fördert aber eine einfache Betreuung, was sich laut Studie auszahlt. Die hat, so die grüne Filiz Polat, 2,4 Millionen Euro gekostet.
Gudla Goethe berichtete. Frauen erhalten einer Studie zufolge im Durchschnitt 26% weniger gesetzliche Rente als Männer. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Susanne Kuhlmann.
Hauptgrund für die Rentenlücke ist, dass viele Frauen für die Kindererziehung ihre Arbeitszeit reduzieren und damit im Alter geringere Ansprüche haben. Das steht in einer gemeinsamen Studie der Universität Mannheim und der niederländischen Tilburg University. Bei den Rentenansprüchen von Frauen und Männern zeige sich erst ab dem Alter von 35 Jahren ein bemerkenswerter Unterschied, so die Studienautorin Alexandra Niesen-Rünzi von der Universität Mannheim.
Die Vermutung liegt sehr nahe, dass es an der Gründung einer Familie liegt. Zu diesem Zeitpunkt sind es meistens die Frauen, die entweder aus der Berufstätigkeit ausscheiden oder drastisch die Stundenzahl reduzieren. Und da sieht man dann eben entsprechend auch in den erworbenen Rentenansprüchen.
Das EU-Parlament hat sich mit großer Mehrheit für die bisherige Chefin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, an der Spitze der Europäischen Zentralbank ausgesprochen. Sie erhielt heute 394 von 649 abgegebenen Stimmen bei einem geheimen Votum des Europaparlaments in Straßburg. Sensible medizinische Daten von weltweit mehreren Millionen Patienten sind nach einem Bericht des Bayerischen Rundfunks auf offen zugänglichen Servern im Netz gelandet. In Deutschland seien mehr als 13.000 Datensätze von Patienten betroffen, in mehr als der Hälfte auch mit medizinischen Bildern. Knapp 5,6 Millionen Hartz-IV-Empfänger erhalten ab Januar etwas mehr Geld. Die Bundesregierung will die monatlichen Zahlungen für den Lebensunterhalt um 8 Euro auf 432 Euro für alleinstehende Erwachsene erhöhen. Das geht aus einem Entwurf des Arbeitsministeriums hervor, der der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt. Die Bundesregierung will ihn morgen beschließen.
Die Wirtschaftsnachrichten von Susanne Kuhlmann. Lucy, so heißt der autonome, fahrerlose Zug, der heute im Erzgebirge als Weltpremiere auf die Gleise geschickt wurde. Möglich wird das durch die neue 5G-Mobilfunktechnologie und eine rege Forschung in Sachsen zum autonomen Bahnfahren der Zukunft. Alexandra Gerlach war für uns bei der Teststrecke bei Annaberg-Buchholz.
Großer Bahnhof heute für den Testzug Lucy im historischen Bahnhof von Schlettau, einem kleinen Bergbaustädtchen nahe Annaberg-Buchholz. Unweit von hier betreibt die Deutsche Bahn seit gut einem Jahr das damals erste digitale Stellwerk Europas. Das ist ein wichtiger Mosaikstein für das künftige Testfeld für digitalisiertes autonomes Eisenbahnfahren. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg, aber an diesem Dienstag soll ein wichtiger Meilenstein gesetzt werden, wie Sören Klaus, der technische Leiter des im Aufbau befindlichen Smart Rail Connectivity Forschungscampus, erklärt.
Das, was wir heute zeigen, ist teleoperiertes Fahren. Stellen Sie sich vor, Sie haben kein Personal mehr an Bord und Sie haben irgendeine Störung oder die Sensorik meldet irgendwas, dass der Zug zum Halten kommt. Dann bleiben bloß 2 Möglichkeiten. Entweder Sie haben jemanden, der relativ schnell dort ist, was häufig nicht realistisch ist, oder Sie haben die Möglichkeit, aus einer Fernleitwarte den Zug zu übernehmen und dann weiterzusteuern.
Um so einen Fernsteuerungsprozess überhaupt durchführen zu können, bedarf es eines riesigen Datentransfers, der nur über ein 5G-Netz möglich ist. Das Erzgebirge kennt viele Funklöcher, aber in Schlettau steht an diesem Morgen ein nagelneuer 5G-Mast mit 60 integrierten kleineren Antennen als Basisstation, der seine Daten über Richtfunk ins Glasfasernetz und schließlich in das Rechenzentrum des Mobilfunkkonzerns Vodafone einspeist. Im mobilen Fernleitcockpit am Schlettauer Bahngleis bereitet sich derweil Thomas Kaiser, gelernter Lokomotivführer, auf die Weltpremiere vor. Gleich wird er den Zug von hier aus steuern.
Normalerweise sitzt man als Lokführer im Führerstand und hat einen Blick auf die Strecke, bekommt was vom Fahrzeug mit, Geräusche und auch wie das Fahrzeug reagiert. Und nun sitze ich hier etwas abseits vom Fahrzeug und höre das Fahrzeug auch gar nicht und sehe nur auf dem Monitor, wie es eben losfährt. Das ist ein komisches Gefühl.
Und dann ist es soweit. Der dunkelgraue Triebwagenzug, Baujahr 1994, voller Technik und mit zahllosen Sensoren, über und unter dem Führerstand, setzt sich in Bewegung. Lucy rollt aus dem Bahnhof auf die Teststrecke. 400 Meter wird sie an diesem Tag fahren, mit Weichenwechsel und einem leeren Cockpit. Nur zur Sicherheit befindet sich ein Lokführer an Bord, um im Notfall die Bremse zu ziehen. Das ist nicht nötig, die Testfahrt gelingt. Eine Weltpremiere im Erzgebirge und ein wichtiger Meilenstein für das autonome Eisenbahnfahren, sagt Kai Taylor vom Thales-Konzern.
Ob es also um die Konnektivität geht, um die Fernsteuerung des Zuges oder die Anwendung von Artificial Intelligence, das sind alles diese Technologien, die zwar irgendwo schon vorhanden sind, aber in der Bandbreite gar nicht zusammengeführt werden konnten.
Rund 120 Partner aus Wissenschaft und Wirtschaft haben sich unter Führung der Technischen Universität Chemnitz in dem Eisenbahncampus-Projekt, kurz SRCC, zusammengeschlossen. Sitz des SRCC wird in Annaberg-Buchholz sein. Der Oberbürgermeister der Stadt, Rolf Schmidt, sieht großes Potenzial.
Heute ist der Tag, wo die ersten Ergebnisse sichtbar werden. Und ich glaube, für die ganze Region ist das ein Riesenschub, der hier kommen wird, wenn alles so aufgeht, wie wir uns das im Moment vorstellen.
Doch auch die Bevölkerung muss und will mitgenommen werden auf diesem Weg. Der Ausbau der Funkmasten entlang der Bahnstrecke ist kostenintensiv und nicht unumstritten. Derzeit laufen Gespräche mit dem Freistaat Sachsen.
Im Erzgebirge wurde heute Lucy, fahrerloser Zug, auf die Gleise geschickt und Alexandra Gerlach war für uns dabei. Und jetzt schauen wir auf den Börsentag und das zusammen mit Dorothee Holz. Frau Holz, wir haben zu Beginn der Sendung über den Milliardendeal E.ON und RWE berichtet. Angeblich soll der Strompreis nicht steigen. Wie kommt das eigentlich an der Börse an?
Ja, die Börse reagiert durchaus positiv darauf. Aktien von E.ON liegen aber nur ganz leicht zu RWE-Aktien, immerhin um 1,25%, also deutlich stärker im Plus. Überhaupt scheint RWE aus Sicht der Börse der große Profiteur dieses Tauschgeschäfts zu sein. Auf Jahressicht haben die Aktien sich um 26% verbessert. E.ON-Aktien traten dagegen praktisch auf der Stelle.
Vor dem Europäischen Gericht in Luxemburg werden die Steuernachforderungen an Apple verhandelt. Belastet das den Kurs von Apple?
Da geht es ja um Riesensummen, aber die Belastung fällt tatsächlich nur leicht aus. In Frankfurt geben die Aktien 0,5% nach. Apple selbst spricht ja von einer realitätsfernen Forderung. Erst in ein paar Monaten wird das Urteil fallen und Apple wird mit Sicherheit alles dran setzen, um dieser Milliardenzahlung zu entgehen.
Gestern der Schock am Ölmarkt nach den Drohnenangriffen in Saudi-Arabien. Wirkt das heute auch noch nach beim Ölpreis und auch beim DAX?
Also der Ölpreis ist zurückgekommen und zwar ziemlich deutlich. Die Lage hat sich also entspannt. Der Preis für Öl der Nordseesorte Brent ist um 5% gefallen. Auf gut 64 Dollar bei US-Leichtöl gibt es einen Rückgang von 4,5% auf 59 Dollar. Die Furcht vor einem Engpass schwindet, heißt es hier. Am Aktienmarkt bleiben Anleger aber noch etwas vorsichtig. Der DAX gibt erneut leicht nach, fällt auf 12.372 Punkte. Etwas Unterstützung kommt von Konjunkturseite. Die ZEW-Konjunkturerwartungen haben sich aufgehellt. Der Präsident des ZEW-Instituts, Achim Wambach, will aber nicht von Entwarnung sprechen.
Zalando-Aktien standen heute unter Druck. Was ist denn da der Hintergrund?
Also die Aktien sind im Sinkflug heute und rutschen um 9,5% ab. Der schwedische Investor Kinnevik hat einen großen Anteil, ein großes Paket auf den Markt geworfen, und zwar 13 Millionen Aktien. Der Investor hält zwar immer noch 26% an Zalando, man fürchtet aber, dass die Schweden weitere Aktien verkaufen werden, was den Kurs dann auch weiter drücken könnte. In den nächsten 6 Monaten soll das aber nicht der Fall sein.
Und dann noch der Blick auf Euro, Rente und Gold.
Der Euro hat sich im Tagesverlauf erholt. Der Euro steigt auf 1,1060 Dollar. Bei Anleihen halten sich Gewinner und Verlierer die Waage. Die Umlaufrendite unverändert bei minus 0,48%. Und Gold hat sich wieder verteuert. Gegenüber dem zweiten Fixing geht es um etwa 4 Dollar hoch. Und zwar auf 1.503 Dollar.
Dorothee Holz war das von der Frankfurter Börse. Ganz herzlichen Dank. Das war Wirtschaft und Gesellschaft mit Jessica Sturmeck. Hier folgt dann gleich die Sendung Kultur heute. Und ein Thema ist die Kultur, ist die Istanbul Biennale. Und die thematisiert Umweltzerstörung. Ein anderes Thema ist die Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.